Hallo. Alles klar?
Natürlich. Bei dir?
Super ist es. Super. Soll ich dir was erzählen? Ich habe einen Sattel.
Endlich.
Ja, du musst mit ins Mikro sprechen.
Tue ich doch.
Ja,
ich kann die sonst nicht angucken immer.
Ja, okay, warte, ich setze mich dir gegenüber. Schau mir in die Augen, klein, das ist schön.
Wo ist jetzt die Kamera?
Ja, wo ist die Kamera? Bitte nicht, heute nicht, fühle ich mich nicht bereit für. Mm-mm. Nee, aber ich bin sehr happy. Es ist ein wunderschöner brauner Sattel geworden.
So wie du ihn wolltest?
Ja, tatsächlich
so. Es ist der Sattel?
Es ist der Sattel, ich sag dir, wie es ist. Er ist wunderschön, er ist schokoladenfarbig braun. Und lustigerweise hat er dieselbe Farbe wie Zimtstern.
Ich wollte gerade fragen.
Ja.
It's a match.
It's a match. It's a perfect match. Ich muss jetzt nur noch lernen zu reiten und dann ist es ein Grand de la Match.
Nix kack.
Nee, nix kack.
Cool.
Aber apropos, wir haben einen Gast.
Wir haben einen Gast. Und wenn es gut läuft, habe ich vielleicht auch noch einen neuen Sattel. Ja.
Wir haben uns
hier und vielleicht hat das was mit unserem Gast zu tun.
Ja, genau. Wir haben nämlich uns hier versammelt und möchten über dieses Thema Grand de la, schieß mich tot.
Grand de Malheur de la Kack.
Sattel-Equipment.
Sattel-Kack eigentlich war es. Ja, ist ja auch egal.
Ich reiche mal mein Mikro weiter an unsere liebe Jeanette. Herzlich willkommen bei uns hier im Podcast.
Ja, hallo ihr Lieben. Es freut mich sehr. Ich bin gespannt, was mich heute erwartet.
Einfach nur ein netter Klönschnack.
Wir haben ja tatsächlich überhaupt nichts abgesprochen vorher.
Nee, gar nicht.
Ja,
macht ja auch nichts.
Spontan das,
also man muss dazu sagen, Vivi und ich sprechen uns eigentlich nie ab vorher.
Wir sind ja froh, wenn unsere Termine schon hinhauen, ne?
Genau. Und dann ist immer so, worüber reden wir heute? Ach, mal gucken, gibt immer irgendwas. Und dann läuft es auch genauso.
Wir müssen uns, stopp. Wir müssen uns das Mikrofon übrigens teilen, also Schneider-Lonsky und ich. Also wir sitzen hier so ganz kuschelig nebeneinander mit Abstützdecke voller Haare und Jeanette hat das Mikro. Jeanette, möchtest du dich einmal ganz kurz für unsere Zuhörerschaft vorstellen?
Gerne. Mein Name ist Jeanette Sieber. Ich bin seit 2018 selbstständig mit einem Sattelservice, also mache Sattelfitting, nicht nur Neusättel, sondern auch Gebrauchtsättel. Bei mir darf sich jeder melden, der im 100 Kilometer Umkreis um mein Zuhause sein Pferd stehen hat.
Wo ist dein Zuhause?
In Sprendling bei Bad Kreuznach. Das ist im schönen Rheinhessen, also auf der rheinland-pfälzischen Seite. Ja. Gibt auch eine Homepage, www.js-sattelservice.de. Da sieht man dann auch den Standort und da kann man dann auch gucken, ob man in dem Umkreis ist.
Mhm.
Ist so nahezu das komplette Rhein-Main-Gebiet und ganz viel hinten bei uns Rheinland-Nassau und so raus.
Spannend. Also haben wir beide richtig Schwein gehabt, dass du in unserem Umkreis bist. Nein, dass wir in deinem Umkreis sind.
Ihr seid tatsächlich genau an der äußeren Linie.
Oha.
Ich glaube, als ich zu Hause losgefahren bin, hat mein Navi angezeigt 99 Kilometer.
Glück gehabt.
Das ist richtig krass.
Ja.
Das ist echt.
Wobei ich auch sagen muss, natürlich mache ich diese Linie nicht mit dem Zirkel, wenn sich was ergibt. Und es sind am Ende 104 Kilometer oder 110 Kilometer.
Ciao.
Passt in die Gesamttour. Dann mache ich das natürlich mit.
Mhm.
Mir ist nur wichtig, dass ich Kunden im Nachgang halt auch betreuen kann. Und je größer der Umkreis einfach wird, desto schwieriger wird es halt auch, irgendwelche Touren zu planen.
Ja, das stimmt. Ja, umso fröhlicher und umso mehr sind wir darüber erfreut, dass wir in deinem Dunstkreis sind und wir gerade noch so die magische 99 geknackt haben. Mega cool. Wir haben dich eingeladen, um über Equipment zu sprechen, insbesondere über Sättel. Und da haben wir gedacht, da bist du ja die Expertin unseres Vertrauens. Ich glaube, in den letzten 3 oder 4 Folgen haben wir tatsächlich nur über dich gesprochen. So manchmal inkognito, manchmal ist dein Name rausgerutscht. Aber bisher alles nur positiv. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und Schneider-Lonsky, ich möchte dir das Mikro wiedergeben. Vielleicht hast du ja schon die erste Inspo-Frage für Jeanette. Jeanette braucht auch noch einen Podcast-Spitznamen.
Ja, habe ich tatsächlich. Und zwar, was mich immer sehr interessiert, weil ich habe ja nun 2 Pferde, die sehr unterschiedlich sind. Der eine hat, glaube ich, einen relativ normalen Rücken mit ein bisschen Schwung. Da habe ich nie ein Problem gehabt mit dem Sattel. Also ein Sattel draufgelegt, passt. Läuft da seit Jahren mit, ohne Probleme, muss man immer nur ein bisschen anpassen wieder, dass er vernünftig liegt. Und bei dem anderen ist es nun so, wahnsinnig kompliziert und der ist so schwierig mit Sätteln. Hast du das öfter? Also hast du wirklich hast du häufiger Pferde, die so kompliziert sind und findet man dann trotzdem immer irgendwie das richtige Modell?
Also immer findet man natürlich nicht das richtige Modell. Was ich immer spannend finde, ist, wenn du jetzt sagst, du hast zwei Pferde und merkst den Unterschied so krass von einem Pferd zum anderen. Ganz oft sind nämlich die Reiter eher das Thema, dass man sagt, die Reiter sind komplizierter
Wie immer.
als die Pferde dazu. Bei dir ist es halt wirklich so, dass du sagen kannst, du kannst die Pferde auseinanderhalten und hast mit dem einen Pferd da mehr Thema als mit dem anderen mit. Tatsächlich gibt es natürlich Pferde, die einfach viel unkomplizierter sind und mehr einstecken. Und dann gibt es aber auch immer mal wieder Reiter, die natürlich gar nicht spüren, dass ihr Pferd mit einem Sattel nicht happy ist. Also es gibt schon auch viele, die einfach über viel hinweg reiten, muss man leider ganz klar
Wie
sagen.
gehst du dann damit um? Also versuchst du den Reitern das dann irgendwie charmant
Also
klarzumachen?
tatsächlich sind ja die, die mich rufen, die spüren, dass irgendwas nicht gut ist.
Ja.
Und dementsprechend, ja, renne ich ja offene Türen ein und kann die Leute in der Sattelprobe ja einfach fühlen lassen, dass es sich besser anfühlen kann. Also ganz oft oder in der Regel kommt ein Termin ja zustande für eine Sattelanprobe, weil die Leute mit dem vorhandenen Equipment nicht mehr glücklich sind. Und wenn die dann vorher nachher spüren und auch spüren, wie ihre Pferde sich unter einem gut sitzenden Sattel plötzlich bewegen und zum Loslassen kommen und zum Ausatmen kommen und sich auf einmal auch ganz anders präsentieren, dann ja, merken die Leute plötzlich, was sie eigentlich für gute Pferde im Stall stehen haben.
Das bringt mich tatsächlich zur nächsten Frage. Ich bin ja Physiotherapeutin und Osteopathin für Pferde. Und wenn ich so rumfahre, ich gucke mir auch immer das Equipment mit an. Und schaue dann auch immer, wie liegt denn so ein Sattel eigentlich? Und ich kann zumindest, auch wenn ich kein Sattler bin, grob erkennen, liegt der einigermaßen im Schwerpunkt, ist der irgendwo zu eng, klemmt der, wie auch immer. Kannst du das grob beschreiben, wie man das vielleicht selber an seinem Pferd feststellen kann? Liegt so ein Sattel A? Und B, woran merke ich, wenn ich drin sitze, dass es vielleicht nicht passt oder dass ich vielleicht auch nicht in diesen Sattel passe?
Ja, ich gebe die Frage aber erstmal zurück. Auf was achtest du denn, wenn du dann bei Kundenpferden guckst?
Ich schaue immer erstmal, ja, siehst du, ich kann es nämlich kaum beschreiben. Also ich schaue immer erstmal nach der Schulterfreiheit zum einen. Also kann ich wirklich mit einer flachen Hand vorne unterm Sattelblatt durchfahren? Und ist er dann da zu eng, würde ich schon immer sagen, irgendwie schon schwierig. Also dann wird was abgedrückt. Genauso, wenn ich von oben drunter fasse und feststelle, da ist einfach zu wenig Platz, dass er dann möglicherweise von oben auf den Widerrist drückt, wäre auch ungünstig. Dann schaue ich ein bisschen nach der Länge. Also wenn der hinter die letzte Rippe ragt, würde ich sagen, zu lang, blöd. Und dann eben auch, liegt er überall gleichmäßig auf im Kissen und dann von der Sitzfläche her, also liegt er im Schwerpunkt oder kippt er irgendwie nach vorne oder nach hinten. So, das sind so meine Kriterien, nach denen
Okay.
ich gehe.
Das finde ich schon mal ziemlich gut. Grundsätzlich begrüße ich es immer sehr, wenn Physiotherapeuten, Osteopathen oder auch mal Tierärzte sich Sattelequipment also zeigen lassen. Ich finde es teilweise, aber bin ich auch ehrlich, schwierig, was beurteilt wird und das Feedback, das dann von Kunden manchmal kommt. Also ich arbeite auch super gerne mit Therapeuten zusammen und wenn ein Feedback kommt von einem behandelnden Therapeuten, dass man das gemeinsam angeht und dass man, also ich höre mir dann auch gerne an, das und das hätte ich gerne anders, weil das Pferd so und so reagiert und dann kann man darüber reden und dann kann man auch gucken, was man optimieren kann. Schwierig finde ich immer, wenn grundsätzlich erstmal so eine Gegeneinanderstimmung herrscht und irgendwas verurteilt wird, obwohl man es gar nicht abschließend beurteilen kann, weil man eigentlich gar nicht die Kompetenz hat, Dinge abschließend zu beurteilen. Ganz wichtig ist, wenn ich ein Pferd-Reiterpaar nicht kenne, kann ich eine Sattelpassform nicht ausschließlich im Stand beurteilen. Das heißt, wenn ich Pferd und Reiter kenne, und das ist mein fester Kundenstamm, ich habe diesen Sattel für dieses Pferd ausgesucht und für diesen Reiter, dann kann ich auch mal eine Kontrolle nur im Stand machen. Wenn mir der Reiter das Feedback gibt, eigentlich habe ich keine Probleme, ich rutsche nicht nach vorne, nach hinten, nach rechts oder nach links, dann kann ich sowas auch mal im Stand nur kontrollieren. Wenn ich aber Pferd und Reiter noch nie in Bewegung gesehen habe, kann ich es abschließend nicht im Stand beurteilen. Trotzdem fange ich natürlich im Stand an zu beurteilen. Das heißt, idealerweise zeichne ich mir erstmal ein oder zur Erklärung für den Kunden hauptsächlich, was ist mir denn wichtig bei Sattelpassform? Das heißt, ich gucke, wo ist vorne das Schulterblatt. Da kann ich mir entweder mit den Fingern eine imaginäre Staublinie im Pferd zeichnen oder aber auch natürlich mit Kreide, geht auch. Das heißt, hinter dem Schulterblatt oder dem fühlbaren hinteren Ende des Schulterblatts, Schulterblattkante, das Schulterblatt hört da ja nicht auf. Ne? Wir wissen ja, dass das noch unter den langen Rückenmuskel drunter ragt und in einen Knorpel übergeht. Aber erstmal habe ich eine spürbare Schulterblattkante. Und das ist die Stelle, wo ich nach vorne meine Sattellage einfach limitiert habe. Und nach hinten suche ich mir, ja, genau wie du es gesagt hast, die letzte Rippe. Und in der Hoffnung, dass ich die spüre, dass die Pferde nicht so speckig sind, dass ich da anfangen muss zu graben, das finden viele dann tatsächlich nicht so witzig, verfolge ich die in dem Bogen, den die Rippe halt macht, nach oben zur Wirbelsäule und lande da ziemlich genau am Übergang von der Brustwirbelsäule zur Lendenwirbelsäule. Und an der Stelle zeichne ich mir wieder eine Linie gerade nach unten im Lot. So, dann habe ich schon mal meinen vorderen Anfang der Sattelauflagefläche und mein hinteres Ende der Sattelauflagefläche. Und dann gucke ich, wie breit ist denn die Wirbelsäule vom Pferd. Neben der Wirbelsäule läuft rechts und links noch ein Nervenstrang entlang. Den möchte ich auch nicht mit einem Kissen belasten. Und daraus ergibt sich die Wirbelkanalbreite, die ich brauche. Das ist die nächste Linie. Und wenn ich dann meine Finger nehme, also wirklich so vier Finger am Stück zusammen und dann mal von der Wirbelsäule nach unten ein bisschen Druck ausübe, dann spüre ich bei fast jedem Pferd ganz gut den Verlauf vom langen Rückenmuskel. Ich falle nämlich so nach ungefähr 15 bis 20 Zentimeter in so eine Rinne rein, wenn ich das die ganze Sattellage entlang mache. Und da kann man dann auch einen Kunden mal gut spüren lassen, wo ist denn dieser lange Rückenmuskel, den wir eigentlich brauchen, damit ein Pferd uns gesund erhalten tragen kann. Und diese Linie kann ich nach unten definieren. Das ist bei einem Englischsattel dann die Kissenauflagefläche, die ich nicht überschreiten möchte. Ja, und dann habe ich schon mal so ein grobes Rechteck auf dem Pferd gezeichnet. Dieses Rechteck, das dann meine mögliche Auflagefläche einfach so ein bisschen definiert. Was wir jetzt noch nicht festgestellt haben, ist, wie hoch ist der Widerrist. Den möchte ich auch möglichst frei halten. Das heißt, da fällt nochmal so ein Dreieck vorne raus. Ja, und dann geht es weiter. Wenn ich den Sattel drauflege, habe ich dieses Dreieck vorne frei. Das heißt, kann ich wirklich mal mit der Hand da vorne reingreifen, am Widerrist entlang und habe nicht nur nach oben Platz, sondern wirklich auch zur Seite Platz. Und da sind wir schon an einem Punkt, da haben wir noch gar keine Balance vom Sattel und gar nichts beurteilt, wo ganz viele Sättel einfach klammern. Mit hoch angesetzten Kissen, ja, die den Pferden einfach so wenig Bewegungsfreiraum geben, dass ich es da schon schwierig finde und leider vieles aussortiere, was vielleicht der ein oder andere Kollege vorher durchgewunken hat.
Sehr, sehr spannend, muss ich sagen.
Ich finde es auch sehr spannend, denn ich musste gerade an die Situation denken mit meinem vorherigen Sattel mit Zwergi. Den hatten wir uns, Nathalie, gemeinsam angeguckt, weil ich schon die ganze Zeit das Gefühl hatte, ja, ist schon schwierig, das Sattelmodell. Zumal mein Pferd sich dann sehr deutlich geäußert hat, indem er, also dass er den Sattel einfach nicht mag. Also er ist unter mir brav gelaufen, ich meine, das hat er immer getan, aber alleine, wenn ich mit dem Sattel kam, da wurde mal das Hinterbein gehoben, da fing er an, Luft zu kauen, dann fing er an zu gähnen. Ich habe das Ding nur draufgelegt, da musstest du manchmal zur Seite springen, damit du da nicht eine gewischt bekommst. Ich hatte diese Sattler paar Mal da, ja, der passt doch, sitzt doch. Ja, aber wie deutlich soll mir das denn mein Pferd noch zeigen? Und da muss ich wirklich sagen, hört es dann bei mir halt tatsächlich auch so ein bisschen auf im Sinne von, dass mein Vertrauen schwindet. Also ich hatte schon sehr viele Sattler und bin auch sehr viel auf die Schnauze geflogen, weil ich eben Unsummen an Geld ausgegeben habe für Sättel, die Grand de la Cac Scheißequipment waren, weil diese Pferde einfach erstens komplett an Muskulatur abgebaut haben, sich super eklig dem Sattelverhalten, also wenn du sattelst, gezeigt haben. Ich finde es aktuell immer schwieriger, dass es viele Menschen gibt, die sich Settle-Fitter nennen, aber gar keine Ausbildung in dem Sinne haben, dass sie eine Expertise dafür haben, wie ein Sattel zu sitzen hat.
Da sprichst du ein ganz spannendes Thema an. Der Beruf Sattler, Sattelfitter ist ja zumindest in Deutschland nicht geschützt. Also der Begriff ist nicht geschützt und der Beruf ist nicht unbedingt zwingend ein wirklicher Ausbildungsberuf.
Ach krass.
Es gibt den Ausbildungsberuf Reitsportsattler, aber die Reitsportsattler lernen ja hauptsächlich Sättel bauen.
Genau.
Und nicht anpassen aufs Pferd.
Mhm.
Und alles, was die Anatomie des Pferdes betrifft, und die Anpassung draußen am Pferd und aber auch hauptsächlich, wie setze ich denn einen Reiter? Oder welches Sattelmodell muss ich denn wählen, um einen Reiter losgelassen und korrekt aufs Pferd zu setzen?
Ja, ganz schwierig.
Das lernt man nicht in der Ausbildung zum Reitsportsattler. Und es gibt Reitsportsattlermeister, die haben als Meisterstück eine Trense oder eine Kandare gebaut.
Oh Mann, ich wollte es gerade ansprechen.
Das ist toll, das muss es ja auch geben. Aber das ist leider kein Qualitätsmerkmal dafür, ob jemand draußen einen guten Job am Pferd macht.
Ja.
Und ich habe tatsächlich keine Sattlerlehre.
Mhm.
Ich bin Quereinsteigerin. Ich bin damals über eine, 2014, über eine relativ unbekannte ausländische Sattelmarke in diesen Job reingekommen, hatte aber eine sehr tolle Ausbilderin, die bei einer namhaften deutschen Sattelmanufaktur selbst gelernt hat. Und zu der habe ich heute noch Kontakt und die kann ich immer fragen, wenn ich irgendwelche speziellen Fälle habe. Und ich sage auch meinen Kunden ganz ehrlich, dass ich viele Bearbeitungen und Reparaturen am Sattel nicht selbst mache, weil ich sie A, nicht gelernt habe und dementsprechend qualitativ nicht so ausführen würde, wie es mein Anspruch ist. Und weil ich B, eine One-Man-Show bin und mich nicht zerteilen kann.
Ja.
Und dementsprechend mache ich lieber das, was ich gut kann. Und das ist die Anpassung draußen am Pferd. Und ihr habt mich ja arbeiten erlebt. Das heißt, ich versuche ja auch, was ich kann, vor Ort zu machen. Ich nehme Sättel zum Bearbeiten in den allerseltensten Fällen mit nach Hause.
Darauf wollte ich jetzt fast schon hinaus. Jetzt hast du es schon angesprochen. Das finde ich bei dir ganz, ganz toll, weil ich finde es ganz schrecklich, seinen Sattel weggeben zu müssen, abgesehen davon, dass er dann teilweise Wochen weg ist, wird er dir dann zurückgeschickt und dann legst du ihn drauf und denkst so, naja, reitest damit und irgendwie fühlt es sich aber immer noch nicht so gut an und eigentlich wünscht man sich doch, dass das direkt dann vor Ort gemacht wird und man dann im Zweifel auch eine Runde reiten kann, beziehungsweise einfach mal reinfühlt und dann sagt, okay, vielleicht muss hier noch ein bisschen oder da noch ein bisschen. So. Also einfach dieses Gefühl dann auch direkt zu haben, nachdem der Sattel angepasst ist und im Zweifel noch was verändern zu können.
Ja.
Finde ich richtig toll bei dir übrigens.
Danke. Für mich hat das zwei Gründe. Erstens, natürlich die Kundenzufriedenheit und Kunden nicht tagelang, wochenlang auf ihre Sättel warten zu lassen. Und für mich ist es zusätzlich aber halt auch praktischer, weil ich natürlich nicht zweimal hinfahren muss. Und vor Ort direktes Feedback habe. Und tatsächlich passt mir das für meine ganze Arbeitsstruktur besser. Ich habe aber auch keine Probleme, vor meinen Kunden zu arbeiten und ihnen zu zeigen, wie ich arbeite.
Das ist ja auch häufig das Thema. Ich habe es ja eben schon angesprochen. Ich hatte sehr viele Sattler schon an meinen Pferden. Teilweise durfte ich vorreiten und ich betone durfte, weil ich darauf bestehe, dass ich vorreite. Weil ein Pferd im Stand zu sehen, ist ja nochmal eine ganz andere Situation. Im Gegensatz, wenn du im Sattel sitzt, dann nimmst du die Zügel an. Das Pferd hebt im besten Fall seinen Rumpf, seinen Rücken an. Da liegt der Sattel ja nochmal ganz anders. Was mir manchmal auch so sehr sauer aufgestoßen ist, wenn ich gesagt habe, ja, ich hätte gerne einen Sattlertermin, dann und dann, ja, wir haben nur eine Dreiviertelstunde Zeit, da muss ich zum nächsten. Da habe ich schon keinen Bock mehr. Bin ich ehrlich, weil ich sage, erstens, ich möchte, dass das sich in Ruhe angeguckt wird, dass auf meine, sage ich jetzt mal, meine Fehler eingegangen wird. Ich möchte, dass das Pferd unter dem Sattel angeschaut wird. Ich möchte auch, dass auf meinen Reitersitz geachtet wird, weil ich hatte jetzt auch schon einige Sättel, die, wo ich sage, ja, ganz gut zu mir gepasst haben, nicht nur optisch gesehen, aber halt gar nicht zum Pferd. Und da,
oder andersrum
ist auch schon passiert. Und da, ich weiß nicht, ich denke einfach, dass die Reiterschaft oder die Reitersleute auch in der Hinsicht super sensibel geworden sind, was die Auswahl an Sattlern angeht. Merkst du das in deinem Kundenstamm, dass viele jahrelang Kunde bei XY gewesen sind und gemerkt haben, das passt für mich nicht mehr, weil nicht mehr die Zeit für mich genommen wird?
Tatsächlich bin ich ganz oft, glaube ich, so das letzte Glied auf dieser Perlenkette, dass es dann ausbaden muss.
Du bist der Diamant.
Ah, danke. Also ja, viele Kunden haben schon einen langen Leidensweg mit Sätteln hinter sich und schon viel Geld investiert. Und grundsätzlich habe ich dann natürlich dann auch Verständnis dafür, wenn jemand dann sagt, ich habe jetzt nur noch das und das kleine Budget. Und dann frage ich schon auch manchmal, warum muss dein Pferd oder ich muss jetzt ausbaden, was die Kollegen vorher versaut haben.
Mega schwieriges Thema.
Ja, weil ich kann natürlich auch nicht zaubern. Ich versuche schon immer, mich an Marken zu orientieren, die ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Ja. Aber was man auch ganz klar sagen muss beim Sattelbau, Qualität hat in gewissem Maße seinen Preis. Das heißt nicht, dass die teuersten Sattel auf dem Markt die besten sind und die am besten verarbeitetsten sind. Aber es gibt auch Low-Price und mittlerem Budget-Sattelmarken aus diversen Ländern, die einfach, wenn man sie dann mal aufschraubt, innen drin richtig schlecht verarbeitet sind. Und das wirkt sich dann am Ende auch auf die Passform und auf die Wohlfühlfaktoren fürs Pferd aus.
Wie haben wir letztens rausgefunden, wer billig kauft, kauft zweimal. Was mir jetzt so in der letzten Zeit aufgefallen ist, dass auch immer mehr, gerade auch über Social Media, sämtliche Experten auftauchen, die sagen, ja, wenn dein Ledersattel oder dein Sattel nicht passt, nimm doch einfach einen Fellsattel. Weiß ich jetzt nicht so genau. Weiß ich nicht so genau, was ich davon halten soll. Ja, so zwischendurch mal so Larifari, so durch die Gegend hopsen. Ja, kann man machen, kann man auch lassen.
Das kommt ja drauf an, was möchte ich denn von meinem Pferd und was möchte ich denn mit meiner Reiterei so anstellen? Ich habe in all den Jahren, glaube ich, einmal ein Pferd erlebt, das autschige, ich nenne es jetzt mal übertrieben, Druckstellen im Rücken in der Sattellage hatte von einem Fellsattel. Alle anderen waren erstaunlicherweise unter Fellsätteln sehr zufrieden und unempfindlich.
Auch langfristig, weil ich kenne das von vielen Pferden, also von denen, die ich quasi so behandelt habe, auch teilweise, ob das nun Fellsättel waren oder baumlose Sättel oder irgendwie so Pads oder so, dass für kurzfristig, für einen gewissen Zeitraum, das total super sein kann, auch was den Muskelaufbau und so angeht, dass man aber auch sagt, dass das Reitergewicht sehr punktuell quasi dann nur auf dem Rücken ist und das dann eben auch langfristig zu Problemen kommen kann. Und ich habe tatsächlich ein paar auch schon gehabt, wo ich dachte, die Fellsattel-Variante ist vielleicht nicht so optimal, aber da ist eben auch immer die Frage, wie gut ist dann entsprechend der Reiter, was kann der Reiter und wie gut fordert der dann entsprechend sein Pferd, wäre es jetzt mit Sattel tatsächlich besser? Das ist dann so eine Langfristbetrachtung, aber hast du da einen Erfahrungswert?
Also wie gesagt, grundsätzlich sind mir schon viele Pferde begegnet, die dann, wenn ich zur Sattelanprobe kam, vorher wochenlang nur noch mit irgendwelchen Sattelalternativen gearbeitet wurden. Und da gibt es natürlich ja auch, wie wir festgestellt haben, eine sehr breite Range. Auf der einen Seite reden wir jetzt von einem Fellsattel. Da fängt es ja schon mal an, hat der Fellsattel eine Verbundschaumeinlage oder nicht. Das heißt, sitze ich dann mit meinen Sitzbeinhöckern relativ dicht und blank am Pferd? Habe ich da Steigbügel dran, ja oder nein? Denn eine ganz gefährliche Druckstelle ist einfach der Punkt unter der Steigbügelaufhängung. Habe ich diese modernen Wildlederpads mit großer Pausche vorne dran, die es teilweise jetzt auch mit Kopfeisen vorne gibt. In dem Moment, wo ich ein Kopfeisen da vorne drin habe, kriege ich ganz schnell auch wieder ein Balanceproblem der Sitzfläche. Das heißt, wenn ich vorne eine Ortweite einstelle, muss ich die nach hinten durch ein Kissen ausbalancieren. Das heißt, diese Teile kippen auf den meisten Pferden nach hinten. Da habe ich dann keine schöne Passform mehr und da nützt es mir auch nichts, dass ich einen Baumlossattel habe, denn der kann vorne genauso klemmen und hinten genauso drücken. Denn da muss ich dann wirklich schon wieder auf die Balance achten vom Sattel. Was gibt es noch für Alternativen? Diese wirklichen Pads, wo wo man ja gar keine Bügel dran machen kann, wo man ja aber auch, sind wir mal ehrlich, gar nicht gescheit mit reiten kann, oder? Also da kann ich ein bisschen im Kreis schockeln oder vielleicht eine Runde im Schritt ins Gelände gehen.
Ja.
Aber da kann ich ja nicht so drauf sitzen, dass ich...
Das ist wie früher eine Schabracke drauf und dann so ein Gurt drum machen,
genau,
wenn die Schabracke nicht so wegrutscht.
Ja.
Ja.
Und das ist aber auch das Feedback der meisten Kunden, dass sie sagen, das geht jetzt mal so überbrückend, aber das ist ja keine Langfristlösung.
Guck dir sämtliche Reitsportkataloge an. Guck dir die Online-Shops an. Du findest in jeder mindestens einmal so ein Pad. Und jeder schreit aktuell, oh, das Equipment muss passen. Und hier, aus Liebe zum Pferd. Warum wird sowas verkauft, wenn man doch nicht mal weiß, ob es dem Pferd überhaupt richtig passt? Warum wird sowas nicht geprüft? Dafür haben die Leute dann Kohle. Und dann hinterher heulen sie rum. Oh, ich brauche ein Tierarzt, mein Pferd hat Rückenschmerzen. Oh, jetzt passt der Sattel nicht mehr, weil mein Pferd hat Muskulatur verloren. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, macht mich sauer.
Abgesehen von solchen Pads gibt es ja noch ganz viel anderes Equipment, das nicht gut am Pferd sitzt.
Ja.
Also es gibt ja auch ganz viele Trensen, die man kaufen kann, die ich dann auch teilweise bei meiner Kundschaft sehe. Also mein liebster Move an Trensen, an Kundenpferden, ist zum Beispiel Stirnriemen nach oben schieben, brutal, über zu lange Genickpolster.
Hä?
Ja, weil die ganzen Genickstücke heutzutage unterpolstert sind. Und dann kann ich aber den Stirnriemen nicht mehr hoch genug schieben. Mhm. Und dann liegen die Stirnriemen auf dem Knöchel überm Auge und drücken da.
Noch schön.
Und dann sagen die Leute, ja, ich krieg das nicht höher. Ja, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Aber so kriegt dein Pferd Kopfschmerzen.
Die Frage ist ja eher, also natürlich, es gibt sehr, sehr, sehr viele Punkte, die mir so einfallen, wo ich immer denke, es ist schade, die Leute denken einfach nicht nach. Also auch was das Training ihrer Pferde angeht, was den Umgang mit ihren Pferden angeht. Viele fragen sich dann, warum reagiert mein Pferd in so vielen Situationen so merkwürdig oder wird immer bescheuerter oder keine Ahnung. Und am Ende ist immer das Pferd schuld. Und ich denke jedes Mal, wenn ich da drauf gucke, nee, dein Pferd spiegelt dich einfach nur. Oder dein Pferd weiß sich halt nicht anders zu helfen. Kommuniziere mal vernünftig mit deinem Pferd. Aber wie kann ich, das finde ich ist das, wo man umdenken muss. Wie schaffe ich es zu vermitteln, was ist richtig, was ist falsch? Und wie kriege ich es hin, dass die Leute anfangen, über genau diese Punkte nachzudenken? Weil das ist doch eigentlich das Problem.
Also den meisten
eben auch keiner drüber
Leuten,
nach.
Also die meisten Leute sind ganz schön erschrocken darüber, wie ihre Pferde sich verhalten, wenn ich zum Beispiel einfach mal mit dem Finger leicht von vorne nach hinten über die Sattellage streife, vielleicht mit minimalstem Druck. Also weniger Druck, als jeder Striegel macht, wenn ich mein Pferd putze.
Mhm.
Und dann muss ich mir schon auch manchmal die Frage verkneifen, wie werden Pferde denn geputzt? Und wie viel Druck machen die Leute denn so mit ihrem Striegel in der Sattellage, dass sie das bisher noch nicht gemerkt haben? Aber ich finde es ja trotzdem schön, wenn in dem Moment dann mal also das auch ernst genommen wird und die Leute dann sagen, oh wow, das ist mir noch nie aufgefallen. Ui, da ist aber scheinbar was im Argen. Ob das dann ein drückender Sattel ist oder ich nenne es jetzt mal vielleicht nicht ganz ideale Arbeit mit dem Pferd, steht erstmal auf einem anderen Blatt. Das kann beides sein. Das kann auch eine Kombi aus beidem sein. Was ich viel schlimmer finde, und das begegnet mir leider zwischendurch auch immer mal wieder, sind Pferde, die extrem auffällig und schmerzhaft in der Sattellage sind oder auch so deutliche Zeichen zeigen, wie du es jetzt eben beschrieben hast, Vivi mit Zwergi und seinem alten Sattel, dass das Pferd sich wirklich schon sehr deutlich äußert, dass ihm da irgendwas gar nicht gefällt. Und die Leute dann sagen, der ist so, das macht der immer so, das ist halt so.
Die geilste Aussage, ja, Nathalie kennt's, die geilste Aussage, die ich da halt von dem Sattler bekommen habe, lass den doch mal auf Magengeschwüre testen. Digga, der hat Magengeschwüre, meinst du, ich bin blöd? Der kriegt doch schon Sucrabisto und Omeprazol. Aber irgendwie wird's nicht besser und es wird tendenziell immer schlimmer. Also ganz auf den Kopf gefallen bin ich nicht und ich kam mir halt, ja, ich kam mir sehr verarscht vor und ich kam mir auch nicht ernst genommen genug vor, weil dann auch irgendwelche Sachen gesagt wurden, Beispiel neben diesen, ja, vielleicht hat der auch Magengeschwüre und reagiert deswegen so da drauf, dann, ja, an der Gurtlage verläuft ja auch ein Nerv, da gibt es Pferde, die sind höchst sensibel. Also ja, ich habe dieses Pferd jetzt, genau, ja und weiter.
Also heißt das nicht mehr reiten?
Genau.
Ohne Sattelgurt
ja,
reiten?
Ohne Sattelgurt reiten. Das habe ich dann auch gefragt. So, ja, nee, also da müsste man nochmal einen speziellen Sattelgurt kaufen, der für 500 Euro. Wer bin ich denn? Das Pferd lief vorher ohne diesen Sattel mit einem anderen Modell, lief der 1A. Also hat nicht diese Anzeichen gezeigt. Der hat ja schon Alarmstufe Rot gehabt, als ich mit dem Ding nur um die Ecke gekommen bin. Wie können wir denn, wir als Reiter, du als unsere Sattlerin, wie können wir denn versuchen, die Menschen nochmal ein bisschen zu sensibilisieren im Sinne von, achtet doch auch noch mal ein bisschen auf die kleineren Zeichen. Wenn ihr auch ein ungutes Gefühl habt, eurem Experten gegenüber, wie findest du das denn, wenn wir dir jetzt unsere Bedenken äußern? Ich meine, es ist ja Hand-in-Hand-Arbeit.
Auf jeden Fall. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich ja viele, viele Jahre auf der anderen Seite dieser Medaille stand und auch Kunde war und auch ganz dolle Sattel-Passform-Probleme hatte, gerade mit meinem jetzt 21-Jährigen, der jetzt seit 17 Jahren bei mir ist. Mit dem habe ich, bevor ich den Job angefangen habe, selbst sehr viele Sättel durch und sehr viele Sattler durchgehabt, weil der tatsächlich nie richtig ins Laufen kam und ich entweder nach 5 Runden auf den Hals gerutscht bin mit Sattel oder das Pferd halt einfach super klemmig war und der war immer artig. Das ist noch so ein nettes Modell, der versuchte immer noch sein Bestes zu geben, das muss man wirklich sagen. Aber ich habe halt ja gemerkt, dass das nicht ideal ist und habe immer wieder versucht zu optimieren und wieder einen neuen Sattel probiert und wieder einen neuen Sattler probiert und dann einen Maßsattel bestellt und es wurde und wurde immer anders, scheiße. Also
ich, ja. Und, das ist schon so spannend, wie man dann so zu seinem Job kommt, oder?
Ja,
bei mir war es mit der Physio ja genauso.
Und ich glaube aber dadurch, dass ich selbst so leidgeplagt bin, habe ich da auch ganz schnell schlechtes Gewissen meinen Kunden gegenüber, wenn die nicht happy sind und wenn irgendwas nicht funktioniert und versuche dann wirklich mein allerbestes, um da Abhilfe zu schaffen und bin aber auch schon vorher in meiner Arbeit so gewissenhaft, dass ich versuche, so Probleme tatsächlich zu vermeiden. Ja, und ich glaube, dass ich dadurch sehr wenig Diskussionen mit meinen Kunden habe, dass dann so Fälle zustande kommen wie, also Fakt, ich kann mich nicht erinnern, wann mich eine Kundin, und es sind ja 99% Frauen, das letzte Mal kontaktiert hat, die einen Sattel von mir hat, angepasst, neu gekauft oder auch Gebrauch gekauft und mich angerufen hat und gesagt hat, du musst bitte kommen, der legt die Ohren an, wenn ich mit dem Sattel komme. Kann ich ganz entspannt sagen, kann ich mich nicht erinnern, dass das, glaube ich, jemals passiert ist.
Und selbst wenn, ist ja Kommunikation immer noch der Schlüssel zum, ich sage jetzt mal nicht Erfolg, auch, aber zur Lösung.
Man muss drüber reden und
muss
versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden. Ja. Also was natürlich vorkommt, ist, dass sich Pferde verändern, dass sich eine Sattelpassform verändert, dass sich auch Reiter verändern.
Ja.
Erstens in ihrer Reiterei, zweitens in ihrer, vielleicht auch Figur und aus einem Sattel auch rauswachsen können. Das kann ja auch passieren. Ja. Und da muss man natürlich offen in der Kommunikation bleiben und dann nützt es nichts, wenn der eine dem anderen die Schuld in die Schuhe schiebt, sondern dann muss man halt gucken, dass man wieder eine Lösung findet. Aber das, was mich meistens an, ich sag jetzt mal, Feuerwehr-Passform-Problemen dann irgendwie so erreicht, ist, der Sattel rutscht plötzlich nach vorne, das hat er doch vorher nicht getan. Und dann sage ich in den meisten Fällen, wenn es vorher ging, kriegen wir es auch wieder hin. Es sei denn, das Pferd hat halt plötzlich 50 bis 70 Kilo mehr, dann kann das auch mal passieren, dass ich das vorübergehend nicht hinkriege und nicht retten kann. Aber es gibt da ja schon auch viele Tricks, wo man dann mal überbrücken kann.
Ja. Zum Beispiel mit einem Fellsattel.
Den konntest du ja nicht verkneifen jetzt, ne? Ach, ja, sehr, sehr cool. Gibt es noch was du den Zuhörern da draußen mitgeben wollen würdest?
An erster Stelle, hört auf eure Pferde. Auch bei der Sattelauswahl hat das Pferd am Ende immer das letzte Wort. Ja, mir ist extrem wichtig, dass ein Reiter gut in einem Sattel zum Sitzen kommt, aber das auch hauptsächlich deswegen, weil unsere Pferde uns das sehr, sehr deutlich spiegeln. Das heißt, je geschickter ich einen Reiter in einem Sattelmodell platziere, desto losgelassener kommt er zum Sitzen und desto losgelassener läuft das Pferd unten drunter. Deshalb lasst euch darauf ein, wenn ihr Sättel probiert, auch mal den Fachmann eurer Wahl entscheiden zu lassen, in was er euch reinsetzt. Ein Tipp, sucht euch Sattler, die selbst reiten.
Ich wollte dir nicht ins Wort fallen, aber mir brennt schon die ganze Zeit auf der Zunge. Es ist wichtig, in meinen Augen ist es wichtig, weil du, wie du eben schon sagst, von der einen Seite auf die andere und umgekehrt gucken kannst.
Ja. Für mich ist es fast der wichtigste Punkt, wenn ich mir überlege, wen ich als nächstes anrufe, der mir vielleicht mit meinem Sattelproblem weiterhelfen kann. Sucht euch einen Kollegen, der selbst reitet.
Ja. Das geht gerade runter wie Öl, weil ich genau das, wirklich, mir hat es gerade sehr auf der Seele gebrannt, das nochmal loszuwerden, weil es ist ein krasser Unterschied. Spannend.
Und abschließend noch, es ist ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Faktoren.
Ja.
Ob ihr glücklich und happy seid nach einer Reiteinheit oder während einer Reiteinheit, ist ein Zusammenspiel von so vielen Faktoren. Das Pferd muss gut drauf sein, ihr müsst gut drauf sein. Das Equipment muss passen, aber auch die Reiterei muss passen. Und ich erlebe leider...
Auf drei sagen wir Amen. Eins, zwei, drei.
Amen. Ich erlebe leider ganz viel, dass schlecht unterrichtet wird, schwach geritten wird und die Therapeuten und Sattler sollen Probleme lösen, die über... Ich will nicht sagen schlechtes Reiten, aber über schwaches Reiten entstehen. Und ich begrüße tatsächlich die Entwicklung, dass mehr Wert auf Arbeit vom Boden gelegt wird mittlerweile. Das ist eine Entwicklung, die ich wirklich ganz, ganz toll finde, weil ich glaube, dass viele Amateurreiter sich selbst als Fehlerquelle auf dem Pferd erstmal ausschalten können, ganz viel Gymnastizierung mit ihren Pferden, wertvolle Gymnastizierung betreiben können, vom Boden aus, mit der richtigen Anleitung. Und da schließe ich mich überhaupt nicht aus. Und ich reite schon viele, viele Jahre, bin aber ja wirklich Amateur durch und durch, vom Profi ganz, ganz weit entfernt. Und merke, wie gut mir gute Handarbeit mit dem Pferd tut. Und wie gut es meinen Pferden vor allem auch tut. Also nicht nur mir, ich profitiere davon. Meinen Pferden tut es extrem gut.
Mega, wirklich. Also ich will da gar nicht viel hinzufügen, weil du hast jetzt eigentlich alles schon gesagt und eigentlich könnte man jetzt hier schon wieder ein neues Thema aufmachen für eine neue Folge. Weil teilt natürlich meine Sicht aus meinem therapeutischen Beruf zu 100%. Ich habe, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass man über diese... dass die meisten Fehler eigentlich tatsächlich oben im Sattel entstehen durch den, der drauf sitzt und dass man da so, so, so viel tun kann und auch sollte und ich immer versuche, das irgendwie auch mitzunehmen in die Termine und immer zu gucken, es ist natürlich ganz unterschiedlich, was man für ein Klientel hat, aber dass man dafür irgendwie immer wieder sensibilisiert. Also vielen, vielen Dank dafür.
Wir haben dich jetzt auch nochmal ganz anders kennengelernt. Wir kennen dich ja tatsächlich jetzt auch nur von den Terminen. Ja. Wir kennen deine Arbeit. Ich schätze deine Arbeit wirklich sehr. Ich fühle mich sehr wohl.
Ich auch.
Und ja, also ich habe wirklich Vertrauen in das, was du tust. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir uns mit gewissen Thematiken dir auch gegenübertreten können.
Ja.
Und das finde ich schon sehr, sehr wertvoll. Und ich freue mich jetzt erstmal darauf, in meinem neuen Sattel Platz zu nehmen. Ich muss ihn noch ein bisschen einpupsen, aber ich glaube, das kann richtig gut werden. Schnedelonski, du hast auch noch ganz kurz das Wort. Vielleicht du auch noch, Jeanette.
Ich schließe mich da an. Ich habe jetzt auch einen Sattel zum Probieren da und werde ihn sehr ausgiebig testen. Freue mich da tierisch drüber.
Willst du auch einpupsen?
Schauen wir mal.
Jeanette, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns mit Wort und, wie nennt man das, mit Rat und Tat, du hast uns Ratschläge gegeben. Naja, auf jeden Fall, dass du uns ertragen hast. Finde ich super.
Sehr, sehr gerne.
Danke
Hat
für
Spaß
deine
gemacht.
Zeit. Ja, uns auch. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Vielleicht hört die Jeanette irgendwann dann auch nochmal, wenn wir nochmal ein Thema aufschlagen wollen. Wir freuen uns und wir sagen... Bis ganz bald. Arrivederci.
Ciao, Kakao.
Jetzt musst du auch noch einen rausholen.
Tschö mit Ö.
Geil. Sie ist voll im Team.
Tschüssi, Müsli.
Bis bald, Rian.